Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Die Autofiktion, also die Verwandlung der eigenen Biografie in Literatur, ist durch Autoren wie Annie Arnaud, Edouard Louis, Andreas Mayer, Gerhard Henschel oder jüngst Ocean Vuong das wohl am prächtigsten blühende literarische Genre der vergangenen Jahre. Besonders viele bedeutende Vertreter dieses oft schonungslosen Umgangs mit dem eigenen Leben stammen aus Norwegen, Jon Fosse, Stig Zetterbakken, Karl Frode Tiller und natürlich Karl Ove Knausgård. Der Bergener Thomas Espedal ist vielleicht der ambitionierteste in dieser Reihe. Seit gut 20 Jahren erzählt er in unterschiedlichen literarischen Formen die Geschichte seines Alter Egos und spiegelt sie in der Literaturgeschichte. Nun hat er mit Das Jahr ein Langgedicht vorgelegt. Mike Brüggemeier hat das Buch gelesen.
Thomas Espedal ist ein Meister der literarischen Selbstbespiegelung. Im Gegensatz zu seinem Freund und Kollegen Karl Ove Knausgård geht es ihm nicht darum, sein Leben vor uns auszubreiten. Im Gegenteil, er verdichtet es und lässt es mit den Texten anderer Autoren in Verbindung treten. Die Literaturgeschichte dient ihm gewissermaßen als Hallraum für die eigene Biografie. Umgekehrt könnte man auch sagen, er schreibt sein Leben in die Literaturgeschichte hinein. Das tut er in unterschiedlichen Formen. Tagebuchaufzeichnungen, Briefen, Erzählungen, Essays und Romanen. Für das 2016 erschienene Buch Ored, das nun in der deutschen Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel unter dem Titel Das Jahr vorliegt, wählte er die Gedichtform. Das Jahr, um das es hier geht, beginnt am 6. April 2014, einem Montag.
Es ist gesagt worden, es ist geschrieben worden, dass der erste Mensch am 6. April zur Welt kam. Das ist unschwer vorstellbar, die Welt ist schon da, mit Flüssen und Meeren, Ländereien und Gebirgen, Wiesen und Bäumen, Pflanzen und Tieren. Alles ist da. Und er, der erste Mensch, kommt den Fluss entlang gegangen.
Der Erzähler von Das Jahr, ein 53-jähriger norwegischer Schriftsteller, der mit dem Autor identisch zu sein scheint, ist an diesem Tag auf dem Weg von Nizza nach Avignon, dann geht es zu Fuß weiter nach Fontaine de Vaucluse. Dort ließ sich der italienische Dichter und Chronist Francesco Petrarca im Jahr 1337 ein Haus errichten, um sich von der Welt zurückzuziehen und seine Canzoniere zu schreiben. Eine Sammlung von Sonetten und Kanzonen, mit denen er seiner großen, unerwiderten und früh verstorbenen Liebe Laura ein literarisches Denkmal setzen wollte. Kennengelernt hatte er seine Muse ausgerechnet an einem 6. April, im Jahr 1327. Espedals Erzähler befindet sich auf einer Petrarca-Wallfahrt.
Ich bin gereist, um den Canzoniere hier zu lesen, wo die Gesänge an Laura geschrieben wurden. In Avignon und dem Vaucluse-Tal, hier in dem Haus, den Bergen und nicht zuletzt an dem Fluss, der in den Gedichten so präsent ist. Ich wollte sie genau lesen, in der Art einer Meditation, vielleicht als Trost.
Den Trost sucht der Schriftsteller, weil auch er an die ewige Liebe glaubt. Und auch bei ihm ist sie unerwidert. Es geht um Janne. Espedal erzählte in seiner im Original 2011 erschienenen Erzählung Wieder die Natur von ihr. Dort schildert er die leidenschaftliche Beziehung seines alter Ego zu der sehr viel jüngeren Frau und spiegelt sie in der Liebesaffäre des Frühscholastikers Pierre Abeillard und seiner Schülerin Eloise. Diese endete damit, dass der Theologe vom Onkel des jungen Mädchens entmannt und Eloise nach Geburt des gemeinsamen Kindes ins Kloster geschickt wurde. Die Briefe, die die tiefgläubigen Liebenden sich danach schrieben und Abeillards autobiografische Leidensgeschichte, gehören zur Weltliteratur. Die tragische Liebesgeschichte inspirierte über die Jahrhunderte viele Autoren von Rousseau bis Luise Rinsa. In Wieder die Natur wird es nicht ganz so tragisch. Janne verlässt den in Bergen lebenden Schriftsteller für einen seiner besten Freunde Richtung Oslo. Der Verlassene schreibt seine eigene Leidensgeschichte auf. In Das Jahr gibt er nun nicht mehr den Leidenden, sondern den trotz aller Umstände weiter Liebenden.
Ist es wirklich möglich, dieselbe Frau zu lieben, das ganze Leben lang, auch wenn sie die Liebe nicht erwidert? Und was für eine Liebe ist das? Ist es eine größere Liebe oder Selbstbetrug, anhand dessen der Dichter seine Leiden konstruiert, sodass die Lieder durchaus nicht von Laura handeln, von der Liebe, sondern vom Schreiben, davon, die Quelle der Dichtung zu entdecken, also den Verlust der Liebe.
Der Erzähler denkt und wandert seinem Vorbild Petrarca nach und reflektiert dabei doch eigentlich sein eigenes Leben und seine eigene Kunst. Dann nimmt er den Zug nach Montpellier, wo er auf dem Literaturfestival aus Wieder die Natur liest, fährt weiter nach Barcelona und von dort aus mit seinem 78-jährigen Vater auf eine Mittelmeerkreuzfahrt zu gehen. Schließlich erkennt er in dessen Leben ein vertrautes Motiv wieder, denn der Vater lebt 17 Jahre nach dem Tod der Mutter noch immer allein.
Ich habe in meinem ganzen Leben nur eine einzige Frau geliebt. Das ist der Satz meines Vaters. Und es ist ein Satz aus einem von Petrarcas Briefen an Boccaccio. Und als ich Petrarcas Geschichte erforschte, erforschte ich, ohne es zu wissen, die Geschichte meines Vaters. Ich habe nach einer Liebesgeschichte geforscht, die ich für meine hielt.
Der Vater ist aber nicht nur unbewusstes Vorbild und Verbündeter in Liebesdingen, er ist für den Schriftsteller in seinem Verfall und seiner Selbstaufgabe auch eine Verkörperung des eigenen Todes. Er habe seinen Soll erfüllt, müsse nur noch ein letztes Buch über den Tod schreiben, erklärt er. Nicht über den frühen Tod, wie ihn die Mutter seines Kindes und Ex-Frau Agnete starb, sondern über den guten Tod, der zur rechten Zeit eintritt. Er legt sich ein Zölibat auf, das er zu seinem eigenen Erstaunen nicht bricht, als sich die Möglichkeit bietet, und betätigt sich wie Petrarca als Chronist, berichtet von globalen Krisen, dem Krieg in Syrien, den Geflüchteten im Mittelmeer, der Klimakrise und dem Terror. Zu seinem 54. Geburtstag am 12. November lädt er seinen Vater zum Essen in seine Wohnung, doch der bleibt nicht lang. Sie gehen auseinander, um jeder für sich die Verstorbenen willkommen zu heißen und mit ihnen zu feiern. So treffen die Großeltern, die Mutter und Agnete in Begleitung von zwei unbekannten Männern in der Wohnung des Schriftstellers ein. Am Ende scheint dieser mit dem Leben und dem Tod versöhnt.
Wir trinken einen trockenen deutschen Weißwein. Der Vater meiner Mutter steht auf und erhebt sein Glas. Herzlichen Glückwunsch, sagt er. Wir hoffen, dass du uns bald besuchen kommst. Das hoffe ich auch, sage ich und proste meiner Familie zu.
Es ist ein großer Genuss, diesen Reflexionen vom Frühling in den Herbst über die Liebe in den Tod zu folgen. Espeda als literarisches alter Ego, als tragische, aber nicht selten auch als komische Figur zu erleben. Und obwohl sich der großenteils ohne Satzzeichen als Lyrik gesetzte Text wie Prosa liest, ohne einheitliches Versmaß, Strophen oder gar Reime auskommt, steckt in dieser Verdichtung von Kunst und Leben eine große poetische Kraft und Musikalität. Sie nimmt einen gefangen und lässt einen dieses schmale Buch auch nicht aus der Hand legen, wenn man es beendet hat. Man beginnt erneut, erkennt Motive, Anspielungen, Verweise auf frühere Werke des Autors. Espedals jüngstes, im vergangenen Jahr in Norwegen erschienenes Werk trägt den Titel Elsken, Liebe. Es ist ein Roman. Er handelt von einem lebensmüden Mann, der sich auf den Tod freut. Die große Erzählung des literarischen Selbstbespiegelers geht also weiter. Hoffentlich ist es nicht das letzte Kapitel.
Mike Brüggemeier über Thomas Espedal, Das Jahr aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel, Mattes und Seitz, Berlin, 196 Seiten, 22 €.